Deutschlandfunk.
Schön, dass du dich meldest. Das war mutig. So antwortet Nina von Ohlen Menschen, die sich bei ihr melden, bei der Suizidpräventionsberatung U25.
Es ist ja erstmal super großartig, dass sich jemand traut, einfach irgendwo hinzuschreiben und herauszuschreiben, wie es ihm oder ihr geht. Und das ist etwas, was ich erstmal zurückmelde, um so ein bisschen die Türen zu öffnen.
Tage, Monate, manchmal Jahre bleibt Nina in Kontakt mit 12- bis 25-Jährigen in Krisen, die ihr anonym schreiben. Aber die Suizidpräventionsberatung U25 wird fast ausschließlich von Ehrenamtlichen gestemmt. Dabei bräuchte es eigentlich mehr Unterstützung vom Staat. Das sagt Ute Lewitzka, Deutschlands erste Professorin für Suizidprävention.
Die Politiker, mit denen wir sprechen, die signalisieren tatsächlich ganz klar, die haben ein großes Interesse. Aber ob das dann finanziell, wie das ausgestattet werden kann, das bleibt ein großes Fragezeichen.
Zum Tag der Suizidprävention schauen wir uns an, was Betroffenen hilft und was aus einem Gesetz geworden ist, mit dem die Ampelregierung die Suizidprävention in Deutschland verbessern wollte. Kleiner Spoiler, das könnte ganz vielleicht noch kommen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich. Hi. Und hier seid ihr richtig, wenn ihr die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, aus verschiedenen Perspektiven verstehen wollt. Wir sprechen mit Menschen, die betroffen sind und ordnen das Ganze ein. Und bevor es jetzt losgeht, noch ein Hinweis. Wenn ihr gerade das Gefühl habt, ihr wisst nicht mehr weiter, ihr findet keinen Ausweg aus einer schwierigen Situation, es gibt Hilfe. Ihr könnt euch zum Beispiel bei der U25 Suizidprävention online und anonym melden. Einfach in die Suchmaschine eurer Wahl mal eingeben. Oder bei der Telefonseelsorge. Die ist 24/7 erreichbar unter 0800 3x die 1 0 3x die 1. Weitere Hilfsangebote haben wir euch auch unter deutschlandfunknova.de/Hilfe zusammengestellt. Und jetzt zu Nina.
Mein Name ist Nina, Nina von Ohlen. Ich bin zuständig für das Angebot U25 Online Suizidprävention. Ein ganz besonderes Angebot, ein Mail-Angebot für junge Menschen in Krisen, die per Mail von jungen Menschen, von jungen Ehrenamtlichen begleitet werden.
Überall in Deutschland beantworten Ehrenamtliche von U25 Nachrichten, die sie erreichen. Die Zahl der Menschen in Deutschland, die sich selbst töten, die nimmt seit 2020 zu. Über 10.000 sind es im Jahr. Bei den unter 25-Jährigen ist Suizid sogar die häufigste Todesursache. Anonyme Chats, wie Nina sie führt, die können denen, die verzweifelt sind, helfen. Wer meldet sich bei ihr und ihren KollegInnen?
Es sind junge Menschen, die tatsächlich isoliert sind, die gerade keine Ansprechperson in ihrem Umfeld haben, die sowas erlebt haben wie ganz starkes Mobbing, die zu kämpfen haben mit verschiedensten Herausforderungen, die auch vielleicht selbstverletzendes Verhalten, Schwierigkeiten in der Vergangenheit in Bezug auf ihre Familien haben. Wir haben Menschen, die in einer Therapie uns schreiben und trotzdem uns als Alltagsbegleitung nutzen. Und wir haben junge Menschen, die uns schreiben, die aus einer Therapie herauskommen, vielleicht gerade nicht im Versorgungssystem sind, weil die Anschlussversorgung noch nicht generiert ist, die uns dann schreiben und wir ein bisschen als Übergang und als Begleitung unterstützend da sein können. Wirklich eine Bandbreite von 12 bis 25 Jahren. Jeder und jede, die tatsächlich das Schreiben für sich als eine Entlastung erfahren kann und dadurch Hilfe empfindet.
Ihr bietet ja an, dass sich die Menschen anonym melden können. Warum ist das wichtig?
Anonymität ist ein entscheidender Baustein in der Suizidprävention. In diesem Rahmen können wirklich Menschen uns schreiben und die jungen Menschen einfach ihre Gedanken loswerden. Sie sind absolut geschützt. Sie brauchen sich nicht zurückhalten. Sie dürfen das aussprechen, was sie möglicherweise in ihrem Alltag nicht aussprechen können oder vielleicht auch befürchten auszusprechen, weil sie das Gefühl haben, da sind sie dann absolut nicht richtig. Also Anonymität ist tatsächlich eine Möglichkeit, sich Suizidgedanken von der Seele zu schreiben und diese einmal loszuwerden. Mhm. Und oft einfach ein erster entscheidender Schritt, um in ein Hilfesystem vielleicht auch im Außen zu kommen.
Du schreibst ja auch selbst mit Menschen, wenn du dann mit jemandem Kontakt hast, der eben in so einer Krise ist. Wie gehst du denn dann vor?
Zunächst einmal lese ich sehr intensiv, mit was kommt mein Gegenüber da, was an Gedanken ist da und was ist am belasteten. Ich schaue immer erst und antworte, dass deutlich ist, ich nehme das ernst, was du schreibst, ich höre dir zu und deine Krise, die du hast, ist eine Krise, die ich sehr, sehr ernst nehme. Ganz praktisch schreibe ich erstmal, ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ich freue mich und danke dir für deinen Mut, dass du es geschafft hast, dich bei U25 zu melden und so mutig warst, deine Gedanken erstmal hier und uns zu schenken. Und ich signalisiere, ich würde gerne mehr von dir erfahren. Ich wäre gerne weiter für dich da und würde gerne mehr erfahren, wie wir vielleicht gemeinsam einmal das besprechen können, was bei dir gerade so ja die Herausforderung in deinem Leben ist.
Das heißt, was für Fragen stellst du dann? Wie entsteht dann Vertrauen zwischen euch?
Zunächst einmal zeige ich deutliches Interesse. Also wie ist gerade die Situation? Wie wird die Situation gerade erlebt? Entscheidend ist eben auch, dass wir immer fragen, wer ist eigentlich gerade da bei dir im unmittelbaren Umfeld? Gibt es da jemanden, der dir zuhört oder bin ich gerade die erste oder einzige Stelle, der du diese intensiven und schweren Gedanken mitteilst? Es kann sich so entwickeln, dass sich tatsächlich mein Gegenüber öffnet, dass ich die Möglichkeit habe, ein bisschen mehr an dem Leben teilzuhaben. Und ich beschreibe das oft, wir sind oft so Katalysatoren im Hintergrund. Wir fragen nach, wie eine Situation ist, die vielleicht ganz, ganz schwierig ist. Und wir versuchen mit unserem Kontakt mal reinzugucken und zu gucken, wo sind da vielleicht Stärken, wo sind Möglichkeiten, wo sind vielleicht Ansätze, wo die Person vielleicht in eine andere Richtung gehen kann oder selber für sich einen Ausweg findet. Also ich gehe wirklich in die Zeilen rein, ich versuche gut zu verstehen, wo die Person steht und was sie braucht und begleite sie ein bisschen. Und vielleicht ist es so ein bisschen wie ein Bild, da sitzt jemand im dunklen Keller und ich, Nina, ich setze mich dazu und fange einfach mal an zu sprechen, weil wir wissen, wenn wir einmal in die Ansprache gehen und in die Nachfrage und in das Zuhören, dann ist das etwas, was ein erster Schritt sein kann, diesen Knoten, den man so innerlich hat, tatsächlich ein bisschen zu lösen.
Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht, was da oft helfen kann?
Also Erfahrung ist einfach auch kontinuierlich da zu sein und die Erfahrung ist einfach auch auszuhalten. Es ist ja entscheidend, dass wir keine Therapie anbieten und die ersetzen wir auch nicht. Aber ich habe im Laufe der Jahre sehr gut erfahren, wie gut es tun kann, kontinuierlich da zu sein und sich vielleicht auch das eine oder andere auch häufiger anzuhören, beziehungsweise wir lesen ja, und dass eben auch das, was immer wieder kommt und vielleicht diese Sackgasse trotzdem immer wieder diesem zuzuhören und diesem trotzdem eine Rückmeldung zu geben und zu sagen, das darf sein, du darfst sein, so wie du bist und ich höre dir zu und ich bleib bei dir. Und das ist tatsächlich etwas, was aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Ansatz ist in der Suizidprävention und in der Hilfe für Menschen, die so in einer tiefen Krise stecken.
Ja, empfiehlt ihr denn dann auch eine Psychotherapie?
Also wir sind vorsichtig, grundsätzlich immer mit Ratschlägen und gleichzeitig ist U25 natürlich ein Angebot, in dem wir schauen, wo steht die Person, braucht die Person ein besonderes Angebot, ein anderes Angebot, das ist etwas, was wir gemeinsam mit der Person rausfinden und es kann dann auch in Fällen Situationen geben, wo wir gemeinsam mit ihr ins Gespräch gehen und den Ball immer wieder zurückrollen und sagen, was kannst du dir vorstellen? Aus meiner Sicht klingt es so, als könnte zum Beispiel, ich sag mal, eine Therapie oder ein Besuch beim Arzt oder bei der Vertrauenslehrerin oder beim Seelsorger in echt eine Hilfe sein. Also wir bieten immer an, das aber ganz eng mit dem Kontakt zusammen, weil es eben darum geht, nicht aus dem Off irgendeinen Ratschlag zu geben, weil wir wissen, Es ist schwierig, es ist für jeden schwierig tatsächlich, in ein professionelles Angebot zu gehen, weil es sensibel ist. Ich muss versuchen, ja, das Innerste jemanden anderen mitzuteilen und das ist für niemanden einfach. Und das ist etwas, was wir unterstützen.
Auch die Telefonseelsorge ist so eine Anlaufstelle, die anonym berät. Aber auch der Hausarzt oder die Hausärztin kann helfen. Und psychiatrische Kliniken haben Notaufnahmen, wo rund um die Uhr jemand da ist. Auch sie hat in so einer Klinik gearbeitet.
Ich bin Ute Lewitzka und bin Psychiaterin, arbeite hier in Frankfurt an der Universitätsklinik und habe die Professur für Suizidologie und Suizidprävention inne.
Ute Lewitzka ist Psychiaterin. Jahrelang hat sie am Universitätsklinikum in Dresden Menschen behandelt, die Suizidgedanken haben. Suizidprävention, das ist für Ute so eine Art Lebensthema.
Auch weil ich immer wieder erleben durfte, wie unfassbar berührend es ist, Menschen in suizidalen Krisen begleiten zu können und zu erleben, dass es wieder gut werden kann.
Ute, wissen wir, wie viele Menschen Suizidgedanken haben?
Oh je, das ist eine schwierige Frage, weil wir Suizidgedanken sehr schlecht messen können. Das wissen wir ja, wenn dann aus einzelnen Forschungsprojekten, wenn beispielsweise Fragebogenuntersuchungen gemacht werden. Und da ist es beispielsweise so, dass gerade im Jugendbereich, also fast jeder, das ist vielleicht ein Ticken übertrieben, aber fast jeder Jugendliche zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal einen Suizidgedanken hatte.
Du hast eben angedeutet, es gibt verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass eben diese Zahlen zustande kommen. Kannst du mal erklären, was führt denn dazu, dass Menschen Suizidgedanken haben und Suizid begehen?
Ja, also wir haben verschiedene Modelle, die versuchen, das zu erklären. Das sind teilweise biologische Parameter, von denen wir wissen, dass es einen Zusammenhang gibt. Es geht bis hin zu den Genen, eine genetische Vulnerabilität, eine Empfindsamkeit, die manche Menschen mitbringen. Das sind andere biologische Faktoren wie die Botenstoffe im Gehirn. Und dann spielt aber eine große Rolle bestimmte Persönlichkeitseigenschaften oder Persönlichkeitsvariablen. Zum Beispiel, wie gut ein Mensch mit Problemen umgehen kann. Sieht er die Probleme eher als Herausforderung, sucht nach Lösungsmöglichkeiten oder ist es jemand, der dann eher in sich gekehrt, keinen richtigen Ausweg weiß und eher so erstarrt. Solche Faktoren und die, das ist ja die gute Nachricht, die kann man nämlich auch beeinflussen, die können letztendlich ein suizidales Geschehen sozusagen erhöhen oder das Risiko dafür erhöhen. Ganz kurz gesagt, es ist komplex.
Ja, jetzt schaust du dir da in deiner neuen Position ja an, als erste Professorin für Suizidprävention, warum die Menschen sich selbst töten und wie das auch verhindert werden kann. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn wir uns Deutschland anschauen? Läuft da schon einiges gut? Was läuft schief? Wie ist da die Situation gerade?
Ich bin zuversichtlich, weil wir in den letzten Jahren doch etwas erreichen konnten, nämlich, dass wir eine Suizidpräventionsstrategie haben. Das finde ich schon nach wie vor ein Meilenstein. Da stehen sehr viele gute Dinge drin, unter anderem ja auch die Maßnahme, für die beste Evidenz da ist, die beste Wirksamkeit nachgewiesen worden. Das ist die sogenannte Methodenrestriktion, das heißt den Zugang zu Suizidmitteln zu reduzieren. Das steht nämlich da drin. Und wir haben auch einen Entwurf eines Suizidpräventionsgesetzes. Da würde ich jetzt mal freundlich formulieren, gibt es noch sehr viel Verbesserungsbedarf. Aber die Botschaft ist ja, es ist in der Politik angekommen und jeden Tag findet ja Suizidprävention statt. Leider Gottes immer noch sehr viel im Ehrenamt, sehr viel im niedrigschwelligen Bereich von den Angeboten ist projektfinanziert. Das heißt, es ist immer begrenzt und die Leute wissen nicht, ob es weitergeht. Da gibt es einen großen Nachholbedarf. Da müssen wir aufholen.
Du hast ja gerade zwei Punkte genannt. Lass uns über die noch mal kurz nacheinander sprechen. Methodenrestriktion, was meinst du damit?
Das meint den erschwerten Zugang zu einer Suizidmethode. Jetzt denken viele immer noch oder haben in den Köpfen, ja, wenn ich dem oder derjenigen das verwehre, dann macht er irgendwas anderes. Da wissen wir aus der Forschung klar, das ist nicht der Fall. Wenn wir in dem Moment der Zuspitzung, wir nennen das ja die akute suizidale Zuspitzung, wenn wir in dem Moment die Person daran hindern, es umzusetzen, beispielsweise durch eine Brückensicherung oder durch ein Fangnetz oder durch tatsächlich auch das Ansprechen, dann retten wir die allermeisten Menschenleben. Je nach Studienlage sind es 75-95% der Menschen, die sich eben nicht mehr das Leben nehmen, nicht am selben Tag und nicht später.
Und jetzt hast du einen Gesetzentwurf angesprochen, der kommt von der Ampelregierung. Die wollte ja zum Beispiel eine zentrale Krisenhotline einrichten für Betroffene, aber eben auch dafür sorgen, dass mehr Geld fließt in die Beratung von Betroffenen. Die schwarz-rote Regierung will das zumindest weiter umsetzen, schreibt sie im Koalitionsvertrag. Das geht also auch in die richtige Richtung, ja?
Das geht in die richtige Richtung, trotzdem mache ich mir Sorgen, weil eigentlich in dem Haushalt kein Geld dafür da ist. Und wo soll es jetzt herkommen? Wir hören jeden Tag in den Medien, wie viel Geld fehlt dem Staat. Und jetzt extra Geld, weil bisher gab es das ja noch nicht, in die Hand zu nehmen für die Suizidprävention. Ich weiß nicht, ob und wenn ja, wie das gelingen kann. Die Politiker, mit denen wir zu tun haben oder mit denen wir sprechen, die signalisieren tatsächlich ganz klar, die haben ein großes Interesse, auch weil diese Mehrheit in diesem Entschließungsantrag abgebildet wurde von den damaligen Bundestagsabgeordneten, unfassbar überwältigend war. Wir haben für kein anderes Thema in der Politik so eine Mehrheit gehabt. Das heißt, es hatte eine große Zustimmung und das ist ja so die Basis dafür, dass wir jetzt auch daran weiterarbeiten können. Aber ob das dann finanziell, wie das ausgestattet werden kann, das bleibt ein großes Fragezeichen.
Ja, siehst du denn irgendeine Möglichkeit, jetzt auch sofort schon noch was zu verbessern, ohne jetzt das Gesetz durchzubringen durch den Bundestag?
Also das Erste war, also ich meine, das kostet am Ende ja immer alles Geld. Ne? Das Erste ist, was wir tun können, ist Bewusstsein dafür zu schaffen. Das tun wir zum Beispiel, indem wir jetzt beide miteinander reden, ne? Und die Botschaft an Menschen bringen, die vielleicht noch Angst haben anzusprechen, wenn es ihrem Gegenüber schlecht geht. Das kann jeder für sich tun, auch im privaten Umfeld. Ich spreche dann immer von diesem Hinsehen und nicht Wegsehen, wenn wir sehen, dass es jemandem schlecht geht und das Ansprechen, das sich trauen. Da gibt es viele Informationen im Netz, beispielsweise über die Suizidpräventionsnetzwerke, die gibt es in Frankfurt, die gibt es in Sachsen, die gibt es in anderen Bundesländern. Darüber kann man sich selber informieren, das kostet erstmal kein Geld. Und dann ist schon mal die erste Maßnahme, die Daten zu verbessern. Und da braucht es, glaube ich, erstmal nur eine Grundsatzentscheidung, wie man Suizide gut erfasst und auch tatsächlich das Thema Suizidassistenzen erfasst. Da kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das so schwierig ist und dass das eigentlich viel schneller umsetzbar sein müsste.
Ja, vielleicht kannst du ja noch mal einen konkreten Tipp geben. Du bist ja Psychiaterin, kommst ja aus der Praxis. Also wenn ich jetzt merke, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, jemandem in meinem Umfeld geht's nicht gut und ich mache mir da Sorgen, wie kann ich denn dann gut reagieren?
Also erstens, ich muss gar keine Angst haben, irgendwie das anzusprechen und ich stärke auch immer, gerade wenn es Laien sind, dass niemand erwartet, dass jemand, der dieses Gespräch führt, auf einmal Therapeut oder Arzt ist. Das muss man nämlich gar nicht sein. In der Suizidprävention geht es um das menschliche Begleiten. Und das Erste, was wir empfehlen, ist, wenn ich sehe, es geht jemandem nicht gut, es offen anzusprechen, natürlich bitte in einer guten Situation, jetzt nicht zwischen Tür und Angel, aber dann zu sagen, als Ich-Botschaft zu formulieren, ich sehe, es geht dir nicht gut, ich mache mir Sorgen, magst du mir etwas darüber erzählen? Und natürlich muss man dem Gegenüber den Raum lassen, wenn er oder sie das nicht möchte, es kann auch sein, aber dieses Signalisieren, ich habe registriert, dir geht es nicht gut, ich mache mir Sorgen, das ist ganz, ganz häufig ein Türöffner dafür. Und wenn die Person dann tatsächlich sagt, ja, mir geht's nicht gut, ich habe die und die Belastung und das ist gerade alles schwierig im Leben, dann darf ich auch fragen, Mensch, wenn das so schwer ist, gerade gibt's denn da auch Gedanken, dass dein Leben gar keinen Sinn mehr macht? Und dann wiederum, wenn die Person sagt, ja, diese Gedanken gibt es, muss ich auch nicht erschrecken, sondern dann kann ich sagen, okay, ich sehe, das ist wirklich ernst, ich mache mir Sorgen, ich möchte, dass du Hilfe bekommst. Was kannst du dir vorstellen, was wir tun können? Also kann ich dich zu einem Hausarzt begleiten? Können wir mal schauen, welche niedrigschwelligen Angebote es hier in der Region gibt? Und der Person dabei helfen, ins Hilfesystem zu kommen, was manchmal nicht leicht ist, das wissen wir alle. Das ist eine unfassbar wertvolle Hilfe.
Ja, und was hast du so erfahren? Also wenn ich jetzt Suizidgedanken habe, was dann am allerbesten hilft, was so der erste Schritt ist?
Bei der Person sein. Also ich glaube, das Wichtigste in der Prävention ist dieses menschliche Begleiten. Das heißt jetzt nicht, dass jemand 24 Stunden neben dem anderen sitzen muss, aber dieses immer wieder nachfragen, auch schauen, auch verbindlich zu sagen, ich rufe dich heute Abend an, nicht zu sagen, melde dich, wenn es dir nicht gut geht, das wird die Person niemals machen, sondern wirklich selbst proaktiv auf den anderen zugehen und sagen, ich komme heute Abend noch mal vorbei oder brauchst du jetzt gerade etwas, kann ich dir was aus dem Supermarkt mitbringen oder. Es sind oft diese kleinen Dinge des Alltages, die dann eben von der Last ein kleines Stückchen wegnehmen und es dem Betroffenen möglich machen, weiterzuleben.
Familie oder FreundInnen, Hilfsangebote wie Chats oder die Telefonseelsorge, die können also echt helfen, wenn jemand Suizidgedanken hat. Aber der Staat muss aktiver werden, findet auch Nina von Ohlen von U25.
Ja, wir wünschen uns alle gemeinsam mehr finanzielle Unterstützung, eine feste Absicherung der Angebote und Ausweitung des Versorgungssystems, weil es reicht nicht. Wir sind froh, dass das Thema diskutiert wird auf Bundesebene. Es muss eine gesetzliche Verankerung geben, aber es muss tatsächlich auch eine breitere finanzielle Sicherheit geben, weil alle Angebote tatsächlich nicht ausreichend finanziert sind und das ganz viel auf ehrenamtlichen Schultern ruht, was nicht ausreichend ist.
Das war Unboxing News. Eine Liste an Hilfsangeboten haben wir euch zusammengestellt unter deutschlandfunknova.de/Hilfe. Das Team der Folge: Lena Sterz, Monika Ahrens, Schukri Gustmann und ich, Ilka Knigge. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.